Börsenradio Network. Der Kommentar.
Hallo, mein Name ist Stefan Waldhauser. Ich bin der Mitgründer von The Digital Leaders Fund.
Ihr seid Tech-Investoren mit dem Digital Leaders Fund. Nicht nur Tech-Investoren, haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen, aber du bist bei uns im Programm auf jeden Fall als Tech-Experte bekannt. Und da gibt es ja ein Thema, über das viele reden, nämlich Libra, also diese Facebook-Kryptowährung. Großes Medienthema, auch mit viel Kritik und Warnungen vor Libra. Facebook ist ja in eurem Portfolio eine wichtige Position. Und ich hatte gesehen, dass du in eurem Blog auch einen Artikel dazu verfasst hast, also nicht zu Facebook, sondern zu Libra, in dem du mit ein paar vorschnellen Urteilen aufräumst. Finde ich interessant, weil man hört ja gerade wirklich von allen Seiten Meinungen zu dem Thema. Was hältst du von Libra?
Ja, es ist wirklich hochinteressant zu beobachten, wie sich die Medien auf jede Kritik an Libra stürzen geradezu. Ich konnte kaum was Positives darüber lesen, also habe ich mir natürlich die Mühe gemacht und habe sehr genau mir angeschaut. Es sind ja etliche White Paper veröffentlicht worden, was Libra nun genau ist. Ich muss sagen, ich bin recht begeistert von dem Konzept. Ich kann die Kritik zwar teilweise nachvollziehen, aber finde alles, was in den Massenmedien so geäußert wird, sehr, sehr einseitig. Ich denke, für uns hier in Mitteleuropa ist Libra als digitale Währung ja eine nette Idee, vielleicht eine weitere Möglichkeit zur Zahlung. Aber Libra ist nicht für Mitteleuropa gemacht. Libra ist gemacht für Entwicklungsländer. Und ich glaube, da könnte das wirklich für Leute, die gar kein Bankkonto haben können, und ich habe was gelesen, dass die Hälfte aller erwachsenen 1,7 Milliarden Menschen kein Bankkonto bekommen können momentan. Also für diese Regionen in Indien, in Brasilien und so weiter ist es eine ganz, ganz wichtige Sache. Und vieles, was da gesagt wird, stimmt einfach nicht. Also es wird zum Beispiel keine von Facebook beherrschte Kryptowährung geben. Dahinter steht eine Schweizer Stiftung und ich bin sehr gespannt, wer letztendlich in dieser Stiftung mitmachen wird. Derzeit sind es schon Mastercard, Visa, PayPal, eBay, Uber, Spotify, Vodafone, also es sind sehr, sehr viele Unternehmen dabei, weiß Gott, nicht nur Facebook. Das heißt, ich denke, es lohnt sich, sich mal mit Libra zu beschäftigen und wir werden das noch sehr, sehr intensiv tun.
Ja, einer der größten Kritikpunkte ist ja aber auch da wieder diese Datenmacht, die Facebook ja sowieso schon hat und dann auch noch weiß, was wir kaufen und wie wir bezahlen. Das ist doch ein durchaus berechtigter Kritikpunkt.
Genau, das ist berechtigt und ganz, ganz wichtig zu verstehen ist, dass man Libra nutzen kann, ohne überhaupt bei Facebook registriert zu sein oder ein Facebook-Tool zu nutzen. Da muss man unterscheiden. Libra ist eine von Facebook initiierte Währung. Ja, das stimmt. Und Facebook wird tatsächlich Tools anbieten, hat sogar eine eigene Tochtergesellschaft gegründet, die heißt Calibra, um eine eigene Wallet anzubieten und Funktionalitäten der Zahlung, des Versenden von Geldes und so weiter in WhatsApp und im Facebook Manager, wahrscheinlich später auch in Instagram anzubieten. Aber auch wenn man das nicht will, ist das ganze System so aufgesetzt, dass es alternative Möglichkeiten geben wird. Es sind heute schon andere Wallet-Anbieter, digitale Krypto-Plattformen wie Coinbase dabei. Man wird sehen, wie Uber das Ganze integriert, was eBay damit macht. Es wird Konkurrenz-Apps zu dem Facebook-Angebot geben. Und wer das eben nicht über WhatsApp nutzen will, weil er Angst hat, Facebook könnte da doch die Daten kombinieren mit den sozialen Profilen, was sie angeblich nicht tun, aber das muss man natürlich nicht glauben, der wird andere Möglichkeiten bekommen. Und das gilt es jetzt zu verfolgen, wie die Alternativen aussehen werden.
Wie steht ein Tech-Spezialist wie du generell zu Kryptos? Der Bitcoin, der hat ja in den letzten Wochen wieder eine sensationelle Entwicklung hingelegt. Zum Teil auch, sagt man, wegen Libra, weil es das Ganze so ein bisschen auf eine seriösere Ebene hebt. Die Krypto-Bullen, die sind auf jeden Fall wieder da. Ist das ein Thema für dich?
Ja, das ist auch hochinteressant zu sehen. Also Krypto war für mich bisher überhaupt kein Thema. Krypto ist Spekulation. Ich bin Investor, wie du weißt. Ich habe noch nie selbst privat noch nie irgendeine Kryptowährung besessen, kommt für mich überhaupt nicht in Frage. Aber das Konzept des Libra ist eben etwas ganz anderes. Die Libras werden zwar eine Kryptowährung, eine digitale Währung sein, werden aber vollständig hinterlegt sein mit einer Währungsreserve, was ja Bitcoin und Co. nicht haben. Insofern, Libra wird das erste Mal ein wirkliches, echtes, stabiles Zahlungsmittel sein und kein Spekulationsobjekt. Bitcoin hingegen ist etwas, was ich weiter interessiert, von der Seitenlinie aus beobachte und da sollen sich die Spekulanten mit beschäftigen. Für mich ist das nichts.
Ja, ist ja auch total volatil, also unvorstellbare Volatilität, die wir da in den letzten Jahren gesehen haben. Aber man muss ja auch sagen, auch der Aktienmarkt war in den letzten Wochen und Monaten ganz schön volatil. Vor allen Dingen die Tech-Werte, also dein Spezialgebiet, die bekommen das ordentlich ab. Wie geht ihr gerade um mit Wohler? Nutzt ihr das aus? Also schwache Kurse zum Einstieg, gestiegene Kurse wieder zu für Gewinnmitnahmen? Oder muss man da cool bleiben und das aussetzen?
Also wir sind da sehr gelassen. Wir müssen mit Volatilität leben, das gehört dazu. Und das wissen unsere Anleger auch. Aber wir investieren in erstklassige Qualitätsunternehmen, solange die zu einem vernünftigen Preis zu haben sind. Wenn also die Volatilität dazu führt, dass wir günstiger einkaufen können, dann machen wir das natürlich. Generell setzen wir darauf, dass der reale Wert der Unternehmen, also der Wert, den die Unternehmen außerhalb der Börse haben, sich langfristig steigert. Wir betrachten uns immer als Mitunternehmer und Markttiming, wie viele andere Marktteilnehmer, versuchen wir erst gar nicht. Das können wir nicht. Wir beschäftigen uns viel weniger mit Börsenkursen, als die Leute das gemeinhin glauben, sondern wir beschäftigen uns vielmehr mit der Analyse der inneren Werte von Unternehmen und der Prognose, wie diese sich langfristig entwickeln könnten. Das heißt, auch unser Fonds ist volatil. Das wird von unseren Anlegern, denke ich, akzeptiert, solange wir nachhaltig eine deutliche Outperformance zeigen können. Das sind eben kein Mischfonds, bei dem eine niedrige Volatilität vielleicht das Wichtigste überhaupt ist. Der Digital Leaders Fund ist für viele sowas wie der langfristige Performance-Kicker im Depot und in der Rolle fühlen wir uns auch ganz wohl.
Ja, der Wert einer Aktie, es gibt ja momentan viele IPOs, gerade Tech-IPOs, und da weiß man dann immer nicht so genau, sind die eigentlich jetzt sehr teuer an die Börse gekommen? Bei manchen geht's zack, zack, bergauf, bei anderen geht's zack, zack, bergab, das kann manchmal ganz schnell gehen. Ich hatte dich nach dem Lyft-IPO damals gefragt, ob dich sowas interessiert, und es kamen ja noch Uber, Pinterest und Co. Du hattest damals gesagt, du findest es interessant, aber zu teuer? Kommen solche Tech-IPOs überhaupt von Anfang an für euch in Frage als Investment? Weil wer von Anfang an dabei ist, der kann ja gute Gewinne machen, aber auch ganz schön auf die Schnauze fliegen.
Ja, und das ist auch wieder Spekulation. Das heißt, wie es kurzfristig nach einem IPO weitergeht, kann man überhaupt nicht sagen. Auch da stehen wir an der Seitenlinie, gucken dazu, wir staunen. Der ganze IPO-Boom mahnt sehr zur Vorsicht, muss ich sagen. Also ein regelrecht Hype, der wieder mal entstanden ist um Tech-Werte. Und egal, ob man sich da Zoom anguckt, Slack, Uber, Pinterest, PagerDuty, all diese IPOs der letzten Monate sind für uns viel zu teuer. Da wird dann immer die relative Bewertung von irgendwelchen Peergroups als Argument dafür hergezogen, dass da immer noch Potenzial sei. Für mich ist es mehr als fragwürdig und bei einigen oder sogar den meisten dieser IPOs ist der Absturz eigentlich vorprogrammiert. Wir steigen nie sofort zum IPO ein. Wir warten zumindest die Lock-up-Frist ab, das heißt 6 Monate. Nach Börsengang dürfen ja Altaktionäre verkaufen. Dann sieht man auch schon mal mit den ersten 2, 3 Quartalsberichten, wie sich das so entwickelt. Und dann wird es für uns unter Umständen interessant, wenn der Hype um einen IPO verflogen ist. Also wir gucken uns jetzt sehr interessiert einige IPOs aus 2018 zum Beispiel an.
Ein Wert, der inzwischen die größte Position bei euch ist, ist kein junges Unternehmen, nämlich Disney, da gab es ja sowas oder gibt es sowas wie einen Streaming-Kampf? Disney gegen Netflix? Seit einiger Zeit ist das ein Thema, über das viele sprechen. Ihr seid offenbar Disney-Freunde und zwar nicht zu knapp. Größte Position bei euch im Portfolio, hatte ich schon gesagt. Warum denn das?
Ja, Disney ist ja lange Zeit sowas wie der schlafende Riese gewesen im Medienmarkt. Das heißt, Disney hat ein super stabiles Geschäft, was ja nicht nur aus Filmen besteht, sondern eben auch aus den Themenparks, aus Kreuzfahrtschiffen und weiß der Teufel was noch. Und Disney ist eigentlich eine Value-Aktie. Und wir legen ja großen Wert darauf, dass Digital Leaders Fund eben keiner reiner Technologiefonds ist, sondern dass wir Digitalisierungsstories mit aufnehmen. Etablierte, werthaltige Unternehmen, die auf einem guten Weg sind, ihre eigene digitale Transformation so schnell voranzutreiben, dass sie letztendlich als Gewinner der Digitalisierung hervorgehen. Und wenn wir uns da jetzt mal mit Disney gegenüber Netflix beschäftigen, klar ist Netflix aktuell der Digital Leader im Streaming. Aber da gibt es einige Dinge, zum Beispiel die Übernahme der Mehrheit von Hulu. Hulu ist ja der zweitgrößte Streaming-Anbieter in den USA, ist jetzt mehrheitlich von Disney übernommen worden. Dann gibt es natürlich, viele haben es mitbekommen, die Ankündigung von Disney Plus als eigenen Streaming-Service. Das startet im November in den USA. Parallel dazu wird Disney die Content-Lieferung an Netflix einstellen. Bisher hat ja Netflix viele Filme von Disney vermarktet. Also alles zusammen glauben wir, dass Disney eine hervorragende Investition ist. Disney ist von Anfang an bei uns im Fonds drin, hat sich inzwischen schon super entwickelt. Netflix hingegen mit seinen negativen Cashflows, Netflix bleibt gar nichts anderes übrig, als Milliarden und Milliarden in eigenen Content zu stecken. Deswegen diese Vielfalt und Vielzahl an eigenen Netflix-Serien und Filmen. Netflix wird es sehr, sehr schwer haben, dagegen Disney mit seiner in Jahrzehnten gewachsenen Content-Bibliothek Disney Paroli zu bieten. Also ich bin sehr davon überzeugt, dass wir an Disney noch viel Spaß haben werden.
Ja, spannend. Ihr seid ja da auch ganz gut drin positioniert. Und damit komme ich auch schon zum Abschluss, nämlich der Positionierung. Was hat sich sonst gerade so getan, beziehungsweise was wird sich noch tun? Was beobachtet ihr gerade?
Ja, es tut sich bei uns im Fonds ja immer relativ wenig. Es ist nicht so, dass sich jetzt innerhalb von 3 Monaten da unheimlich viel tut. Im Gegenteil, seit dem Start haben wir eine Umschlagshäufigkeit, habe ich neulich eine Zahl gesehen, die jemand ausgerechnet hat, von 22%. Der Fonds wird also mit sehr ruhiger Hand geführt. Diese Werte sind fast wie bei einem ETF, hat mir neulich ein ETF-Spezialist gesagt. Wir gucken uns gerade an, ja, wie schon gesagt, zum Beispiel IPOs aus 2018, die jetzt so ein bisschen vergessen sind, wo Aktien auch gut konsolidiert haben. Wir haben vor einigen Wochen DocuSign ins Portfolio aufgenommen. DocuSign ist der Weltmarktführer für die elektronische Signatur. Kann ich jedem, der beruflich mit Verträgen und schriftlichen Vereinbarungen zu tun hat, empfehlen, doch mal probieren, das Ganze nicht auf Papier zu machen, sondern elektronisch mit DocuSign. Wer das einmal gemacht hat, wird es nie wieder missen wollen. DocuSign ist so ein Fall von einem Unternehmen, was relativ schnell wächst, stabile, positive Cashflows schon erwirtschaftet und einigermaßen vernünftig bewertet ist. Deswegen ist DocuSign natürlich immer noch keine billige Aktie, aber es ist etwas, wo wir langfristig Wertsteigerungspotenzial sehen. Ähnlich die Firma Elastic. Elastic ist ein holländisches Unternehmen, Softwareunternehmen zum Thema Enterprise Search, also die Suchen in verschiedensten Apps, egal ob man bei Uber nach einem Taxi sucht oder in Tinder nach einem Partner, all diese Suchen, die Technologie dazu stammt von Elastic und das Unternehmen wächst sehr, sehr schnell, ist auch sehr, sehr teuer, aber immer noch viel, viel günstiger als diese gehypten IPOs, von denen wir eben gesprochen haben. Und das heißt, es tut sich ab und zu mal was. Auf unserer Webseite kann man sich ja auch das aktuelle Portfolio als Newsletter-Abonnent komplett anschauen. Aber wenn du mich jetzt fragst, von wegen habt ihr Quoten reduziert oder sowas, sowas gibt es bei uns nicht. Wir sind investiert, wir haben eine Cashquote von 10% ungefähr, um flexibel reagieren zu können, Nachkaufgelegenheiten nutzen zu können. Aber ansonsten tut sich da relativ wenig.
Aber es wird viel nachgedacht. Wir haben über viele Themen ja schon gesprochen und das werden wir auch beim nächsten Mal wieder tun. Vielen Dank für den Überblick, Stefan Waldhauser.
Sehr gerne, danke.
Börsenradio Network AG. Ihre Information rund um die Börse.